Gemeinschaftspastor Heiko Engel vom 7.2.2016, Thema Nehemia, eine Vision aus Gottes Herzen.
Wie schon angekündigt, starten wir heute mit Nehemia und wir werden uns ein bisschen, ja, wahrscheinlich bis Ostern, mal gucken, uns näher mit Nehemia beschäftigen und wir werden schauen, wo uns ja, das Beschäftigen auch hinführen wird mit Nehemia. Ich konnte mit Nehemia bisher eigentlich gar nicht so viel anfangen. Ich wusste, der war in der Gefangenschaft mit seinem Volk und ich wusste auch, dass er zurückgekommen ist in der dritten Gruppe nach Israel, aber irgendwie so richtig viel wusste ich über Nehemia nicht. Und in Nehemia steckt noch sehr viel mehr. Und der Markus hat schon jetzt uns einen kleinen historischen Überblick gegeben. So beginnt meine Predigt nämlich auch. Ich versuche, den Markus da zu ergänzen. Und ja, ansonsten hört man was zweimal. Das hilft ja manchmal auch, damit man das versteht. Ja, wir haben so, ich habe einen meiner Lieblingszeitstrahlen mitgebracht, die Geschichte Israel ein bisschen beschreiben. Mir ging es oft, oder vor Krishona so, dass ich eigentlich mit der Geschichte Israel gar nicht so viel anfangen konnte. Und es ist wirklich so, dass wir Israel haben als ein Volk. Und es wird hier angezeigt eben die assyrischen Völker, die babylonischen Völker und die persischen. Und es ist so, dass Gott den Israeliten gesagt hatte, dass er sie als Nation segnen möchte. Wenn sie an ihm dranbleiben und ihm gehorchen, wird er sie segnen. Wenn sie ihm aber den Rücken kehren, werden sie in die Gefangenschaft geraten. Das hat Gott ihnen gesagt über Mose in den Mosebüchern. Und unter Salomo wurde diese Aussage nochmal bekräftigt, bleibt an mir dran. Und Salomo war auch zu Beginn seiner Amtszeit ein wirklich guter König. Doch am Ende sah das alles anders aus. Er nahm sich heidnische Frauen und fing an, ja, letztlich ihre Götter anzubeten, ihre Götter zu dienen. Daraufhin wurde eben das Reich Israel genannt, 931 vor Christus geteilt in einen Norden, sieht man hier, genannt Israel, und in den Süden, Juda. Es wurde geteilt und was eine Teilung, eine Spaltung eines Volkes auslöst, das haben wir als Deutsche ja im eigenen Leib erfahren. Und so gab es plötzlich zwei Bereiche, zwei Länder. Und Israel musste das so erleben. Das war die Konsequenz ihres Abfalls. Gott hat das angedroht und Gott steht zu seinem Wort, auch in der Richtung. Aber beide Königreiche wurden weiterhin vom Götzendienst und von der Unmoral bestimmt. Sie lebten dennoch fern von Gott. Sie dienten anderen Göttern, obwohl Gott ihnen das Gericht und die Gefangenschaft angedroht hat. Er lässt es dann zu, dass die Assyrer, wie das der Markus auch schon gesagt hat, in Israel einfallen, 722 vor Christus, und das Nordreich wurde in die Verbannung geschickt. Und dieses Nordreich, was Israel her heißt, das kam auch nie wieder aus dieser Verbannung zurück. Das wurde, wie sagt man, überfallen, wurde gefangen genommen und letztlich weggeführt. Das ist die Geschichte vom Nordreich, aber das Südreich, das blieb eben auch nicht verschont. Da hat der Markus angesetzt, nämlich im Jahr 587. Da kamen die Babylonier ins Land und brachten das Südreich zu Fall. Und wir sehen, dass dieses Südreich in drei Schritten ins babylonische Reich weggeschickt wurde. Zuerst eine Gruppe, kennen wir, um Daniel, der noch jung war, wurde mit anderen jungen Menschen verschleppt und eine größere Gruppe. Und Daniel wurde ja dann auch entsprechend gefördert und war dann auch am Hof des babylonischen Königs. Dann gab es eine Gruppe um Nebukadnezar. Da wurde Jerusalem erobert. Und dann gab es eine letzte Gruppe, 597 vor Christus. Da wurde Israel und der Tempel und die Mauern um Jerusalem zerstört. Das war für die Menschen damals eine große, schlimme Sache. Und ja, sie geraten in die Gefangenschaft, das Volk. Sie waren in der Fremde. Eine ganz andere Kultur war dort zu Hause, ein anderes Klima. Ja, dort dienten die Menschen anderen Göttern, getrennt von Gott, denn für die Israeliten war der Tempel der Ort der Gottesbegegnung und sie waren weg von dem Ort. Das Wissen darum, dass sie das selbst zu verantworten haben, dass sie die Fehler gemacht haben. Fern von der Heimat und kein Ende in Sicht. Das war ihre Situation. Das Gleiche haben wir auch in dieser Grafik. Die erste Grafik, das orangefarbene, das war das Umfeld der Könige. Hier sehen wir jetzt das Gleiche, die Wegführung, aber eben das Umfeld der Propheten. Wir sehen hier, wo die einzelnen Propheten gewirkt haben. Und das Buch ist in so einem Handbuch zur Bibel, sind diese Grafiken vorhanden, kann ich auch mal ausleihen. Diese Grafiken haben mir ganz viel geholfen, einfach auch das Alte Testament zu verstehen, einzuordnen. Und wir sehen hier eben auch, das Nordreich wurde weggeführt, das Südreich wurde ins Babylonische Reich weggeführt. Und dann geschah eben das, was man gar nicht mehr geglaubt hat. 70 Jahre nach der Verbannung gab es wieder die Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft. Wir haben eine erste Gruppe, 538, das war die Gruppe um Zerubabel. Dann haben wir eine zweite Gruppe, die Gruppe Esras, die angefangen haben eben auch mit dem Tempelaufbau. Und die und hier auch, also es wurde schon früher angefangen mit Bauen. Dann Rückkehr und dann kam am Ende die Gruppe um Nehemia. Und unsere Geschichte, Nehemia, die ist eben genau in dem Bereich nach der zweiten Wegführung und vor der Rückkehr der Gruppe. Da spielt sich unsere Geschichte ab. Und Nehemia, sie würde man hier unten sehen, das ist ja kein Prophet gewesen, sondern er war ja eigentlich ein Führer des Volkes, ein geschichtlicher Führer. Und deswegen sieht man hier unten dann in dem Buch auch, wo die einzelnen Bücher sind. Also ganz interessant. Ich kann auch so eine Grafik, wer gerne mal Interesse hat, dann auch einscannen oder kopieren oder so. Aber ich finde das ganz spannend. Das ist so die historische Situation. Und 70 Jahre, das ist eine ganz lange Zeit. Viele sind in der Gefangenschaft gestorben. Viele sind auch in der Gefangenschaft geboren. So wie auch Nehemia. Nehemia, die Bedeutung seines Namens übrigens, Jahwe hat getröstet oder Jahwe tröstet. Und Nehemia war auch der dieses Buch Nehemia vermutlich geschrieben hat. Denn auch die ersten Kapitel zum Beispiel, 1 bis 7, sind in Ich-Form geschrieben. Also als einer, der wirklich dabei war. Und über Nehemias Familie und Jugend, da wissen wir eigentlich kaum was. Wir wissen, dass er der Sohn Hachalias war und dass er einen Bruder hatte oder mehrere Brüder und einer eben von ihnen Hanani war. Und Nehemia ist aufgewachsen in Persien, aber wurde als frommer Israelit erzogen. Das erkennt man daran, dass er die Schriften von Mose kannte. Wir haben ja nachher auch den Bibeltext und da wird das ja auch nochmal deutlich zitiert. Einige Stellen aus Mose, die kannte er. Und man spürt in dem ganzen Text von Nehemia auch die Sehnsucht nach seinem Volk, die Sehnsucht nach seiner Heimat, obwohl er dort noch nie war. Und dennoch hat Nehemia es geschafft, in der Fremde eine bedeutende Stellung zu bekommen. Der Mundschenk des Königs war nicht einfach nur ein Vorkoster, der halt den Kopf hinhalten musste, wenn irgendwas Gefährliches und das Essen gemischt wurde. Die Stellung, die gab ihm ja eigentlich relativ viel Macht gegenüber dem König, weil der König eben an dieser Stelle, der persische König, nur Menschen eingesetzt hat, die er für weise hielt, die er für diskret hielt. Das waren ja Menschen in seinem näheren Umfeld. Er wollte, dass die ehrlich sind, dass die absolut vertrauenswürdig waren. Da konnte nicht irgendein x-beliebiger kommen, sondern das war schon eine gute Stellung. Und vermutlich war der Nehemia auch nicht der einzige Mundschenk, aber dieses Amt, das gewährte ihm direkten Zutritt zum König und auch ein großes Vertrauen zu ihm. Jetzt haben wir so einen kleinen Einblick bekommen und mit diesem Mann Nehemia beginnt unsere Geschichte. Genau das nochmal die Wiederholung. Und Nehemia, unser erster Abschnitt, heißt es, erhält schlechte Nachrichten. Ich werde uns auch den Text nach und nach nochmal vorlesen. Ich habe es aus der Luther-Übersetzung. Dies ist die Geschichte Nehemias, der Sohn Hachalias. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es in Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das war sehr, sehr tragisch für ihn. Und während Nehemia im sogenannten Winterpalast war, in Susa, wir sehen das hier, hier ist der Persische Golf, wahrscheinlich war das ein bisschen wärmer im Winter dort, wie irgendwo im Norden, das war also der Winterpalast. Und während er den Dienst dort tat, erhielt er von einigen Männern aus Juda Besuch. Männer, die zurückgekehrt sind. Und er erhält einen Bericht. Und einer dieser Männer war auch noch sein Bruder. Und dieser Bericht enthielt Informationen für Nehemia, Zungenbrecher auf Dauer, die waren für ihn erschütternd. Seine Landsleute, die ja jetzt in einer persischen Provinz lebten, waren in Not, waren entmutigt, traurig, enttäuscht. Die schützenden Mauern Jerusalems, die waren niedergerissen. Die 6 Stadttore waren verbrannt. Die Stadt war den Feinden so schutzlos ausgeliefert. Die Menschen darin wurden beschimpft, wurden ausgelacht. Dort zu leben war vermutlich alles andere als erstrebenswert. Und dann kam noch eine ganz schlimme Situation hinzu für die Menschen in Jerusalem. Der Wiederaufbau der Stadt, der Stadtmauern, des Tempels wurde durch den König, dem Nehemia diente, unterbrochen. Dieser König reagierte an dieser Stelle auf den Druck einiger Samariter und dem befehlshabenden Offizier, der dem König einen Brief sandte. Und in dem Brief hieß es, auf meinen Befehl hin wurden Nachforschungen angestellt und tatsächlich fand man in den Chroniken, dass diese Stadt sich seit jeher gegen das Königshass aufgelehnt und Verschwörungen angezettelt hat. In Jerusalem haben Könige regiert, die ihre Herrschaft über das ganze Gebiet westlich des Euphrats ausdehnten und den Bewohnern Tribut, Steuern und Zölle auferlegten. Darum sollt ihr den Männern dort verbieten, die Bauarbeiten weiterzuführen. Die Stadt darf erst dann wieder aufgebaut werden, wenn ich es befehle. Seid in dieser Angelegenheit nicht nachlässig. Unser Reich darf nicht noch einmal Schaden davontragen. Das hat dieser König angeordnet. Dieser König, wo Nehemia Mundschenk war. Und dieser König, der wollte sein Volk schützen, weil er Jerusalem für eine rebellische und verräterische Stadt hielt. Und so wurde der Aufbau, der illegale Aufbau der Stadt erstmal unterbunden. Und nur einer kann diesen Befehl zurücknehmen, der König höchstpersönlich. Ja, und die Gruppe, die zurückkam aus Jerusalem, die wussten, es gibt auch nur diese Möglichkeit. Und sie wussten, es gibt eine Person, die dem König sehr nahe steht, nämlich Nehemia. Sie wussten, er hat vielleicht einen guten Draht zu ihm. Und deswegen haben sie diese Informationen ihm gebracht. Und diese Informationen musste Nehemia jetzt erstmal verdauen. Obwohl er in guter Position beim König war, war er dennoch Israelit. Die Last seines Volkes war ihm nicht egal, obwohl er eben noch nie in der Heimat war, lag ihm Jerusalem am Herzen. Und wie ehrlich seine Empfindungen waren, erkennen wir an seiner Reaktion. Nehemias Umgang mit schlechten Nachrichten ist mein zweiter Gedanke. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang. Nehemia, der bekam solch schlechte Nachrichten und zuallererst musste er diese Situation unter die Füße bekommen. Er konnte nicht gleich weitermachen wie bisher, sondern er brauchte auch eine Zeit des Trauerns. Er brauchte eine Zeit des Leidens und Mitleidens, des Verarbeitens. Und wir Menschen sind oft so gestrickt, auch wir heute noch, wenn irgendwas Schlimmes passiert, da sagt man dann ganz schnell mal, ach, lass doch den Kopf nicht hängen, das wird schon wieder. Aber warum fällt es uns auch manchmal so schwer, dass eine Nachricht uns auch tatsächlich mal umwerfen kann? Und Fakt ist, dass wir das in unserem Alltag, in unserem Leben doch auch immer wieder erleben. Ich musste mich bei der Vorbereitung an einen Mann erinnern. Dieser Mann, der hatte eine gute Stellung in einer Softwarefirma. Doch eines Tages erhielt er die Nachricht, dass seine Stellung, seine Position gestrichen wird. Das hat diesen Mann echt umgehauen. Er trauerte. Er fing an, aber diese Trauer leider falsch zu verarbeiten. Anfangs trank er gerne mal abends ab 8 ein, zwei Flaschen Hefeweizen. Nach der Nachricht wurden es immer mehr. Bis er am Ende jeden Abend mit Trinken und recht früh schon begann. Und am Ende des Tages waren es 6 bis 8 Flaschen Hefeweizen. Der hat also an einem Abend 3 bis 4 Liter getrunken. Und das jeden Abend mit der Begründung, ich muss mich einfach dämpfen. Ich kann das nicht abhaben. Ich muss einfach irgendwie was tun. Und nachher, nachdem er dann wieder plötzlich eine gute Stelle bekommen hat, einen neuen Job, hat er leider das sich dämpfen nicht aufgehört. Das war eine Art, wie man mit schlechten Nachrichten umgeht oder umgegangen ist. Das war sehr tragisch. Aber eine viel bessere Art, wie man richtig und gut mit solchen Nachrichten umgehen kann, das zeigt uns hier Nehemia. Er war in Trauer und hat gelitten, aber er hat den Spieß umgedreht. Dann heißt es, und er fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ja, Nehemia geht nach vorne. Er spricht ein Gebet, welches wir uns jetzt gleich genauer anschauen. Er sucht den Kontakt zu seinem Vater im Himmel. Natürlich kann nur der König, der Perser, natürlich kann nur er diesen Auftrag widerrufen, diesen Befehl widerrufen. Aber Nehemia weiß auch, dass auch dieser König, einem großen König, dem Gott des Himmels und der Erde, dass er auch ihm untertan ist. Und aus diesem Grund spricht Nehemia zuerst mit seinem Gott, mit dem Gott des Himmels. Und dieses Gebet hat so verschiedene Elemente, die auch wir kennen und auch praktizieren. Und ich möchte das eben gerne mal anschauen. Das erste ist die Anrede, wie er seinen Herrn anspricht. Da, wo wir oft sagen, lieber Herr Jesus oder Vater, da benutzt Nehemia viel kräftigere Worte und spricht Gott auf unterschiedliche Art und Weise an. Da heißt es, und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ja, er ruft zuallererst den Namen des Herrn an. Der Name des Herrn war bei den Israeliten damals Yahweh. Und diese Formulierung verweist auf eine Bundesbeziehung, die der Gott, die Yahweh, mit seinem Volk hatte. Er erinnert daran, dass Gott der ist, der mit diesem Volk unterwegs war. Und er macht so deutlich, dass sie ihm folgen wollen. Ihm, von dem sie sich eigentlich oder letztlich abgewandt haben. Und der Begriff Herr des Himmels macht deutlich, dass Gott, dass dieser Gott souverän ist. Er ist der, der die Weltgeschicke und auch die Könige in der Hand hält. Und der Begriff großer und furchtbarer Gott preist letztlich Gottes Macht, seine Majestät und auch die Situation, dass er der ist, der auch richtet. Und Nehemia ruft eben nicht irgendeinen Gott an, sondern den Gott Israels. Und allein mit der Anrede stellt er sich schon unter seine Führung, unter seine Leitung. Und wenn jemand so ein Gebet erhören wird, dann ist es Yahweh, der mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat und den Nehemia von ganzem Herzen liebt. Und dann wird Nehemia konkret. Er bittet Gott um eine Erhörung seines Gebetes. Ganz konkret sagt er, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst. Ja, Nehemia ist ganz konkret mit seiner Bitte, stellt sich mit der Formulierung Knecht ganz unter Gott und bittet ganz deutlich, ganz gezielt, und er sagt ganz deutlich, was er nachher will. Das kommt aber später erst. Aber diese Situation erinnert mich ein bisschen daran, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Ich erinnere an die Situation, wo er einen Blinden begegnet ist und wo er sagt, was willst du, dass ich für dich tue? Ja, und unser Vater im Himmel, er wünscht sich auch, dass wir unsere Bitten vor ihn bringen. Natürlich weiß er um unsere Situation, er hat uns im Blick. Aber er wünscht sich auch, dass wir unsere Situation vor ihn bringen, dass wir dadurch auch unser Vertrauen ihm gegenüber ausdrücken. Und wir dürfen vor ihm ganz ehrlich sein, wir dürfen ihm alles sagen und geben und auch direkt bitten. Und er wird handeln. In welcher Form dann letztlich, das ist auch Gottes Sache. Und ehrlich und direkt ist eben auch Nehemia. Nehemia bittet nach dem Wunsch, dass Gott ihn hört, ganz konkret um eine Sache, nämlich um Buße. Konkrete Buße für das Volk, seine Familie und sich selbst. Da heißt es, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte. Und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Nehemia beginnt dieses Gebet oder führt es weiter, schließt seine Familie ganz bewusst mit ein und auch sich selber, so wie es Daniel und auch Esra vor ihm auch schon getan haben. Er ist ein Teil dieses Volkes und erkennt die gemeinsame Verantwortung für Israels Ungehorsam, obwohl er zu dieser Zeit noch gar nicht gelebt hat. Dennoch schließt er sich mit ein. Sie haben den Weg Gottes verlassen und wollten wieder dahin zurück. Das war ihr großer Wunsch. Nicht der Tempel und der Mauerbau stand in diesem Moment im Vordergrund seines Gebetes, sondern die Reinigung der zerstörten Beziehung. Es war der Wunsch, Vergebung Gottes zu bekommen. Und das ist auch unser heutiger Wunsch, wenn wir Gott um Buße bitten. Es geht darum, die Beziehung, die kaputt gegangen ist, zwischen mir und Gott wieder in Ordnung zu bringen, damit wir wieder aufrecht, gereinigt, ja, mit einer weißen Weste vor ihm stehen können. Und wenn wir mit dem großen, mächtigen und heiligen Gott im Kontakt stehen, dann geht das nur als gereinigte Menschen, die vor ihm eben die Sünden bekannt haben, bereut haben und abgegeben haben. Und wenn die Sünde zwischen mir und Gott steht, dann gibt es eben keine konkrete Verbindung, keine direkte Verbindung. Das ist bis heute so. Und nach der Buße beruft sich Nehemia dann auf Gottes Wort. Da heißt es, und da zitiert er verschiedene Stellen aus dem Mose, gedenke aber doch des Wortes, das du deinen Knecht Mose gebotest und sprachst. Und jetzt kommen die Bibelstellen. Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Also Gott war sehr konkret mit seinen Worten. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Ja, es scheint so, als will Nehemia Gott daran erinnern, was er einmal zum Volk gesagt hat. Er zitiert eben aus Mose und sagt Gott, oder wo Gott eben gesagt hat, was es bedeutet, ihm zu gehorchen. Und auch, was passiert, wenn man ihm die Treue bricht. Und ja, die Israeliten waren letztlich an ihrer Situation selber schuld, weil sie Gott nicht ernst genommen haben. Aber Nehemia beruft sich darauf, dass sich das Volk eben ihm wieder zuwenden möchte. Sie wollen die Nähe zu ihm, sie wollen wieder die vertrauensvolle Bundesbeziehung zu Gott haben. Und deswegen zitiert Nehemia aus Gottes Wort, denn sie wollen dahin zurück, sie wollen wieder sich berufen auf sein Wort. Und das auch, ja, sie wollen auch sein Wort wieder im Vordergrund ihres Lebens haben. Und dann folgt eben die konkrete Hinwendung zu Gott, nachdem er Buße getan hat. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ja, sie wollen zu dem Gott. Sie wollen ihm gehören. Und dann folgt nochmals eine Bitte um Erhörung. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Es scheint so, als wäre das Gebet eingerahmt mit der Bitte der Erhörung. Sein Wunsch ist, dass Gott ihn erhört. Und während Nehemia so betet und fastet, entwickelt sich plötzlich was. Es entwickelt sich in seinem Herzen eine Idee, eine Vision. Und ich fand das Bild faszinierend, was uns der Markus mitgebracht hat mit den Bergen und der Brille. Erst habe ich gedacht, ob das wirklich so für die Brillenträger ist, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass meine Frau nichts sieht ohne Brille. Das scheint schon so zu sein. Aber dieser Blick auf den Berg, dieser Blick auf das, was vorne ist, diese Vision, war klar und deutlich. Und wir würden vielleicht sagen, durch die Augen Gottes. War klar und deutlich, wenn uns Gott diese Vision aufs Herzen legt. Aber diese Brille müssen wir dann auch anziehen. Und er will vor den König treten. Er will ihm, das entsteht bei ihm, sein Anliegen für das Volk unterbreiten. Er will den Entschluss, den der König festgesetzt hat, dass er diesen Entschluss wieder zurücknimmt. Er soll zum König und bitten, dass die Juden wieder bauen dürfen. Und aus diesem Grund betet er so inbrünstig. Ich weiß nicht, wie es euch geht als Eltern oder Großeltern oder so, wenn ihr dem Kind gesagt habt, also das geschieht heute nicht, das machen wir nicht. Oder eben, da ist eine Grenze und nicht weiter. Und plötzlich kommt das Kind immer wieder oder eben betet und bittet, hat sich vielleicht auch was in dem Kind verändert. Und dann zu sagen, okay, dann halt doch. Für manche ist das vielleicht leichter wie für andere, aber eben eigentlich finde ich es immer auch schwierig, dann da einen Schritt zurückzugehen. Und das ist das, was Nehemia möchte, dass der König seinen Befehl widerruft. Und es entwickelt sich in Nehemia eine Vision, mein dritter Gedanke. Und lass es dein Knecht heute gelingen. Gib ihm die Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Ich finde es interessant, dass er hier schon in der Vergangenheit spricht. Es hat sich schon was getan. Er war der Mundschenk. Und er weiß, wenn er so eine Bitte vorbringt, da kann das auch sein, dass das seine Stellung kostet. Es kann sogar sein, dass er vielleicht im Knast landet oder sonst irgendwie. Er wusste, es ist gefährlich. Und er hoffte und betete für eine gute Stimmung des Königs, die dann eben den Weg auch für seine Bitte vielleicht öffnet. Und ich habe interessanterweise ein paar Ausleger ja auch gelesen. Das ist nicht das Interessante. Das Interessante ist, dass eben bei einem Ausleger stand, dass er vermutlich 4 Monate wartete. 4 Monate vor Gott stand. 4 Monate eben ihn angerufen hat, damit er sein Ziel erreicht. Ob das so ist, weiß ich nicht. Und trotzdem, er hat gewartet auf seine Situation. Ja, und ist doch so manchmal, schenkt uns Gott schwere oder schickt Gott auch schwere Situationen in unserem Leben, leidvolle Erfahrungen, die wir erleben und bekommen. Und wir bekommen trotzdem auch Wegweisung von Gott, auch dann, wenn wir noch gar nicht absehen können, wo es einmal hingehen wird. Eins aber wurde mir hier bei Nehemia sehr deutlich. Wenn er die Vision von Gott bekommt, sie hört und dann nicht umgesetzt hätte, dann hätte sich der Bau des Tempels, die Rückführung wahrscheinlich, um einiges in die Länge gezogen. Aber Nehemia, er hat Gott gehorcht. Er ist den Weg gegangen im Vertrauen auf Gott. Und an dieser Stelle hört die Geschichte auf. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, kommt nächsten Sonntag wieder, dann erfahrt ihr, wie es weitergeht. Wer ungeduldig ist, kann Nehemia 2 weiterlesen, aber eigentlich wissen wir ja auch, wie es weitergeht. Gott handelt hier. Übrigens hat der Mann, von dem ich berichtet habe, der ja so viel getrunken hat, irgendwann auch den richtigen Weg gefunden, hat angefangen zu beten. Und von einem Tag auf den nächsten hat er es geschafft, sich von Hefeweizen und dem sich dämpfen zu müssen zu trennen. Und Gott hat dort Großes getan, Großes an ihm getan. Und so hat Gott damals gehandelt, so hat er an diesem Mann gehandelt und so handelt Gott vielleicht auch an uns, wenn wir uns ihm anbefehlen, wenn wir unsere Vision nachgehen wollen. Ich habe überlegt, was nehmen wir mit? Lasst uns bei den schlechten Nachrichten nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Geht damit zu Gott. Stellt euch unter sein Handeln. Betet zu ihm, tut Buße, bittet konkret, wendet euch zu ihm an. Schaut auf seine Worte, auf das, was in der Bibel steht. Und wenn euch Gott etwas sagt, dann handelt auch danach. Amen.